Wie geht's euch? Schlecht? Ja, Joachim, dich brauche ich nicht zu fragen. Ich glaube, den meisten von uns geht's gut. Aber wie geht's uns denn, wenn wir so auf die letzte Woche zurückblicken? Wenn ihr die letzte Woche so über euer geistiges Auge streichen lässt oder umgedreht, seid ihr da zufrieden mit euch? Könnt ihr von Herzen sagen, ihr habt ein geistliches Leben geführt? Ja, haben die Früchte des Geistes, so wie wir sie vorhin gehört haben, euer Leben bestimmt? Eure Woche? Seid ihr in allen den Vorbildern des Neuen Testaments gefolgt? Habt ihr euch bei allem, was ihr getan habt, gefragt, was würde Jesus tun? Und wenn ihr eine Antwort bekommen habt, das auch getan? Oder sieht eure Wirklichkeit ähnlich wie meine Wirklichkeit aus? Habt ihr wieder einmal nicht das geschafft, was ihr euch vorgenommen habt? Wieder einen Film im Fernsehen zu Ende gesehen, obwohl ihr ihn eigentlich in der Mitte hättet abschalten sollen? Und auch wollen? Wieder im Fettnäpfchen, die so viele auf der Straße rumstehen, rumgetrampelt und anderen das Leben damit schwer gemacht? Wieder darüber geärgert, dass der andere eben nicht so handelte, wie man es von ihm erwartet hatte. Wieder den Mitverkehrsteilnehmer beschimpft, der wieder ganz anders die Straße nutzt, als ich es meine, es tun sollte. Wieder neidisch auf andere geblickt, die scheinbar ihren Glauben viel, viel besser leben. Ein Leben, das wirklich heilig ist. Und fragt euch dann manchmal, wie es mit euch weitergehen soll. Voller Zukunftsangst und der Befürchtung, dauernd zu versagen, nicht darauf zu vertrauen, dass Jesus wirklich da ist und uns hält. Ich denke, das ist ein Widerspruch, mit dem sich schwer leben ließe, wenn sich nicht Paulus dieses Themas angenommen hätte. Wieso? Was meinst du jetzt? Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass das so ist, denn es ist natürlich schon nicht einfach. Hören wir, was Paulus im Römerbrief uns sagt. Römer 6, 15 bis 23 ist eine etwas längere Stelle, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir das einfach mal hören, um zu sehen, worum es geht. Er spricht von der Sünde. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, die mir gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber, und damit geht die Gerechtigkeit. Aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr euch verpflichtet habt. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht ihr euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch das heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ein geheiligtes Leben, das zum ewigen Leben führt. Das ist doch das Ziel. Das ist doch das, was ich gerne tun möchte. Ich möchte dieses Leben führen. Aber wenn ich dann so wie eben zurückblicke in meine Woche, dann überwiegt in der Regel eben nicht das Gute, sondern genau das, was meine menschliche Natur mir einflüstert, und dem ich allzu oft und leider auch gerne nachgebe. Wie kann ich? Wie können wir? Wie können wir damit umgehen? Ich wünsche mir so sehr ein Mittel, Tablette oder was weiß ich auch immer. Ein Mittel, das meinen Willen von seiner Schwachheit erlöst und mir so viel geistliche Muskeln entwickelt, dass ich in meiner Trägheit und meinen schlechten Gewohnheiten endlich Herr werden kann. Gewohnheiten, die ich auch schon viel zu lange mit mir herumschleppe und die mich eben daran hindern, so zu sein, wie ich es mir vorstelle und wünsche. Und Gewohnheiten, von denen ich glaube, ja noch schlimmer, von denen ich weiß, dass sie in den Augen Jesu keinen Bestand haben. Wenn ich das höre oder lese, was hier steht, dann muss ich konstatieren, mein Leben ist eben nicht geheiligt. Und wenn ich die Schlüsse daraus ziehe, dann müsste ich doch eigentlich davon ausgehen, dass ich der Verheißung des ewigen Lebens verlustig gehe. Oder? Wäre doch der Schluss daraus. Ich denke, es ist noch etwas anders. Und es ist gut, dass Paulus fortfährt. Fortfährt mit dem, was ihn bewegt in der Beziehung und wie er das erlebt, was ich eben geschildert habe. Ein Kapitel später, Römer 7, Verse 14 bis 24. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. Und wir müssen da leider Paulus folgen. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werke. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Ist das nicht zum Verzweifeln, dass wir diesen Widerspruch, so wie Paulus ihn hier darstellt, einfach nicht auflösen können? Und in der Tat ist es so, dass wir es nicht können. Wir sind nicht in der Lage dazu, diesen Widerspruch aufzulösen. Wir sind nicht in der Lage, von uns aus das Gute zu tun, das wir doch tun wollen. Und so wäre dieser Text, den ich eben gelesen habe, für uns ein vernichtendes, ja ein wahrhaft tödliches Urteil, wenn er nicht mit folgender Antwort endete. Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es geht also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich auch von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Falsch. Ich habe einen Vers zu viel gelesen. Die Antwort ist, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn, lösen wir diesen Widerspruch auf. Und ich finde es wirklich beeindruckend und auch, das muss man wirklich sagen, beruhigend, dass Paulus unter diesem Widerspruch zwischen Gut und Böse in seiner eigenen Person zwar leidet, und ich denke, es gibt keinen von uns hier, der eben nicht darunter, auch darunter leidet, aber gar nicht daran denkt, ihn für sich aufzulösen. Offenbar kann man ja mit dieser Widersprüchlichkeit gut leben und wir müssen auch damit leben lernen. Wenn man sie einmal akzeptiert hat, wenn wir uns unserer Menschlichkeit auch klar geworden sind, wenn wir uns unseres Bedürfnisses nach Erlösung durch Jesus Christus auch wirklich klar sind. Martin Luther hatte das mal so lateinisch zusammengefasst, ist immer schön, einen lateinischen Spruch zu bringen, simul justus et peccator, gleichzeitig gerecht gesprochen und Sünder. Und damit lässt sich eigentlich das gesamte biblische Menschenbild, so wie es aus dem Neuen Testament hervorgeht, beschreiben. Wir sind Sünder und wir bleiben Sünder. Wir bleiben unter unserer menschlichen, ja, unserer Eigenart. Aber wir sind erlöst durch Jesus Christus. Und das gilt eben heute, genauso wie zu Zeiten Luthers und zu Zeiten Paulus. Wir haben Lust an Gottes Gesetz, so sagt man schön, und wir tun ständig etwas anderes, als was wir eigentlich wollen. Doch bei all dem sind wir eben nicht verloren und verkauft, verraten, sondern eben durch Jesu Opfer angenommen und gerechtfertigt. Und in unserer Taufe, die wir angenommen haben, trotz unserer menschlichen Natur, zu Gottes geliebten Kindern geworden. Kinder. Wir sind eben gut und böse, stark und schwach, frei und abhängig, schön und hässlich, liebenswert und abstoßend. Alles ist bei uns angelegt. Und wir dürfen es sein. Gott akzeptiert uns und gibt uns immer wieder eine Chance. Und darum dürfen wir uns auch selber akzeptieren. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und brauchen dadurch eben vor den Hürden und Hindernissen in unserer Seele eben nicht davonzulaufen, sondern können ihnen wirklich standhalten und können dann mit Hilfe des Heiligen Geistes daran arbeiten und wachsen. Ich denke, wir stehen ständig in dem Bemühen, den Geist in uns wirken und seine Liebe durch uns wirken zu lassen. Und ich spreche jetzt hier nicht von dem Kampf um den Glauben, also wie wir Glauben gewinnen und wie wir unseren Glauben verteidigen. Darum geht es nicht. Wenn es darum ginge, dann müssten wir über Epheser 6, die Waffenrüstung des Geistes, sprechen. Ich spreche hier davon, dass wir dauernd mit uns selbst im Kampf stehen und uns eben versuchen, dem Geist zu öffnen. Aber wie können wir das erreichen? Vieles tun wir doch dauernd. Einige fasten darum und ich finde das gut, ich würde es auch gern machen, aber ich habe einfach eben nicht den Willen dazu, das ist mein Problem. Und das Fasten dient dazu, Gottes Geist in sich Raum zu geben. Und jeder betet doch auch darum, Gottes Willen zu erkennen und danach handeln zu können. Aber immer wieder scheint unser eigenes Wollen im Vordergrund zu sein, statt dass wir fragen, was Gott will. Dass wir uns fragen, ob wir wirklich der Liebe Raum geben oder eben einem Egoismus. Was können wir denn wirklich tun? Ich denke, die Fragen oder die Antworten darauf sind schon oft gegeben worden. Ich finde, Man kann sie nicht oft genug eben nennen, deshalb hört er sie jetzt auch wieder. Ich denke, Gebet ist eindeutig das Wichtigste, das uns dazu anhält, auf Gottes Willen zu hören. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und dazu gehört auch das Fasten. Denn Jesus weist darauf hin, dass Beten und Fasten zusammengehören, ganz besonders dann, als die Jünger versuchten, einen Geist auszutreiben, von dem Jesus eben sagte, dass er nur durch Fasten und Beten bekämpft werden kann. Und dann kommt das Studium des Wortes Gottes. Das ist unerlässlich, unerlässlich, um den Willen zu erfahren, den Willen des Herrn und unsere Gedanken auch tatsächlich vom Heiligen Geist beeinflussen zu lassen. Denn durch das Wort spricht der Geist zu uns. Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch dazu ist nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und dadurch gibt es ein tägliches Erinnern daran, dass Gott uns durch Jesus angenommen hat. Und wir können wirklich zu ihm kommen, wie wir sind. Er nimmt uns an. Er begnadet uns im endgültigen Sinne. Und so können wir dann auch immer wieder seine Liebe reflektieren, indem wir uns an seine wichtigsten Gebote erinnern. Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Verstand und unseren Nächsten wie uns selbst. Und eine ganz wichtige Waffe im Kampf gegen diese Trägheit, gegen uns selbst, gegen unsere menschliche Natur ist, denke ich, die Gemeinschaft, die wir haben und die wir fördern müssen und die uns korrigiert und in der wir wirklich Jesu Liebe spüren. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir uns über unseren Alltag austauschen, über unsere Kämpfe, über unsere Niederlagen, aber eben auch über unsere Erfolge. Und es wäre gut, wenn wir jede Möglichkeit dazu wahrnehmen. Und vielleicht sollten wir auch mal Rückschau halten. Vergleichen, wie ich vor 10 Jahren oder wenn ich noch nicht so lange im Glauben bin, eben zu Beginn meines Glaubenslebens, meinen Glauben gelebt habe und wie ich ihn heute lebe. Und wir werden erkennen, dass uns die Liebe Jesu bereits verändert hat. Unseren Charakter haben wir nicht verloren, ganz eindeutig. So einige Charakterzüge werden wir nicht von uns weisen können. Damit müssen wir leben und damit dürfen wir wahrscheinlich auch leben. Wir sind dieselben wie damals, ganz sicher. Aber wir durch das stete Hören auf seinen Geist, das Lesen seines Wortes, handeln wir alles anders, weil wir es eben anders gelernt haben dadurch. Und wir werden nie perfekt werden, aber, wie es so schön heißt, wir schreiten voran in der Heiligung, auch wenn wir es oft nicht bemerken, auch wenn es uns oft überhaupt nicht bewusst wird. Aber frag doch mal die anderen. Frag doch mal, wie sie deine Entwicklung sehen und sie werden dir, denke ich, Wachstum bestätigen. Ganz sicher. Davon bin ich fest überzeugt. Und vielleicht müssen wir auch einfach anfangen, was zu tun. Ihr wisst, ein Schiff, das sich nicht bewegt, kann nicht gelenkt werden. Da ist jedes Ruder unnütz. Wenn das Schiff nicht in Fahrt ist, dann kann es nicht eben gesteuert werden. Und ich denke, es gibt auch keine Diskrepanz zwischen christlichen Machern in Anführungsstrichen und vom Geist motivierten Menschen. Wir fragen uns ja oft, wie kann uns der Geist bewegen? Und auf der anderen Seite sind die Taten, die im Glauben gemacht werden. Und manche sagen, passt nicht zusammen. Ich behaupte aber, das passt sehr gut zusammen. Und Jakobus sagt auch, dass der Glaube sich in den Taten eben beweist. Und wenn jemand etwas im Glauben für Jesus tut, dann ist es eine geistgewirkte Tat. Und begleitet vom Gebet führt eben der Heilige Geist uns durch unsere Taten zu einem geheiligten Leben. Und noch etwas. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr Vertrauen in Jesus haben. Wisst ihr, was ein Sozius ist? Das ist der Rücksitz eines Motorrads. Und es gibt Leute, die sitzen auf diesem Rücksitz und klammern sich an den vorne ran und sind total verkrampft und haben Angst, dass sie runterfliegen, weil sie nicht dem vertrauen, der vorne sitzt. Und wir sitzen praktisch auf dem Sozius des Motorrades, auf dem Jesus steuert. Und wir können uns ganz entspannt darauf verlassen, dass das, was er tut, richtig ist, dass der Weg, den er uns führt, der richtige ist und dass die Richtung einfach stimmt und dass wir nicht schleudern werden, ganz sicherlich nicht. Und ich möchte uns deshalb Mut machen, uns zunächst mal in unserer Unvollkommenheit wirklich anzunehmen, so wie Jesus uns angenommen hat. Und nicht daran zu verzweifeln, dass wir so wenig Fortschritte machen. Ich möchte uns Mut machen, dem Geist als mächtigen Ratgeber zu vertrauen und auf das zu hören, was er uns im Gebet und im Studium des Wortes wirklich offenbart. Und ich möchte uns Mut machen, immer dem Beispiel Jesu nachzueifern und darauf zu vertrauen, dass Jesus bei uns ist, alle Tage, gestern, heute und in Ewigkeit, dass er uns trägt im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Text aus dem Epheserbrief. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbeten vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf dem Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu fassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gehört durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.